Ja, hallo zusammen und herzlich wieder mal willkommen zum Podcast Chancen der Zuversicht. Wir beschäftigen uns ja hier mit Philosophie, Psychologie und Wirtschaft und versuchen auch immer einen praktischen Bezug herzustellen. Erst nochmal zwei Punkte in eigener Sache. Erstens, ich habe unlängst eine E-Mail bekommen mit einem Hashtag unten und der Hashtag hieß gerne per Du. Ich habe mir das so ein bisschen überlegt und bin zu der Überzeugung gelangt, ja, das passt auch in die Zeit und ich werde euch jetzt gerne per Du ansprechen. Der zweite Punkt, Julia ist momentan sehr beschäftigt. Wir haben zwar den nächsten Podcast schon vorbereitet und hatten da auch schon einen Termin, den wir dann aber nicht realisieren konnten. Also beim nächsten Mal ist sie wieder dabei. Heute bin ich alleine und habe mir ein sehr anspruchsvolles Thema vorgenommen, nämlich das Thema Critical Thinking oder das kritische Denken oder wie ich es heute nennen will, die Kunst des zweiten Blicks, ein bisschen in Anlehnung an das Buch, das ich vor ein paar Jahren geschrieben habe. Das heißt ja, klug zweifeln, warum der zweite Gedanke manchmal der bessere ist. Also steigen wir gleich ein. Stellt euch vor, ihr scrollt durch euer Smartphone, ein Freund teilt einen Artikel und der heißt, Studie beweist, Menschen, die Kaffee trinken, leben länger. Euer erster Impuls? Wahrscheinlich super, dann bestelle ich gleich noch einen Espresso. So, aber haltet da mal einen kleinen Moment inne. Das ist nämlich genau der Moment, in dem Critical Thinking beginnt, mit dem zweiten Blick auf die Gründe hinter dieser Behauptung. Wir leben ja in einer Zeit, die der Historiker Timothy Snyder folgendermaßen beschreibt, wir sind von einer Flut der Ununterscheidbarkeit umgeben. Also echte Nachrichten, Meinungen, Propaganda, Satire, KI-generierte Artikel, alles vermischt sich irgendwie zu einem undurchschaubaren Brei und das nennt Snyder die Flut der Ununterscheidbarkeit. Also, was verbirgt sich jetzt eigentlich hinter Critical Thinking? Der amerikanische Philosoph John Dewey hat es wunderbar definiert. Reflektierendes Denken ist die aktive, beharrliche und sorgfältige Prüfung einer Überzeugung im Lichte der Gründe, die sie stützen und der weiteren Schlussfolgerungen, die sie nahelegt. Mit anderen Worten, wir sollen unsere Behauptungen oder die Behauptungen anderer aktiv überprüfen, und zwar anhand rekonstruierbarer Gründe. Kant würde sagen, wir müssen uns vor dem Gerichtshofe der Vernunft rechtfertigen mit dem, was wir behaupten. Und wie ja Kahneman und Tversky uns gezeigt haben, ist unser Gehirn eine wahnsinnig schnelle, geniale, aber auch ziemlich faule Maschine. Also es geht darum, Abkürzungen zu finden, die letztlich evolutiv so entstanden sind, dass sie Energie sparen. Und das ist das, was Psychologen Heuristiken nennen, diese Abkürzungen. Faustregeln, sagt man auch. Also blitzschnell Entscheidungen treffen. Das ist natürlich super, wenn wir jetzt, was weiß ich, über die Straße gehen und ein Auto sehen. Da wollen wir nicht erst eine Dissertation über genetische Energie verfassen. Ja gut, aber was ist mit komplexeren Dingen, also mit politischen Behauptungen, Social Media Posts oder Werbebotschaften? Und da setzt irgendwie schon die Verpflichtung, finde ich, zum kritischen Denken ein. Es gibt einen Autor, den ich sehr schätze, der heißt Jonas Pfister, der beschreibt in seinem Buch drei zentrale Dispositionen für kritisches Denken. Erstens sagt er, wir brauchen Mut, also auch den Mut, unbequeme Fragen zu stellen. Zweitens geistige Offenheit, die Bereitschaft, unsere Meinungen, also unsere eigenen Meinungen zu hinterfragen. Und drittens das Streben nach Wahrheit und nicht nach der Bestätigung dessen, was wir ohnehin schon glauben. Und das ist ja das Gegenteil von dem, was Kant als selbstverschuldete Unmündigkeit beschrieben hat. Das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Also da wären sich Pfister und Kant ziemlich einig. Jetzt schauen wir uns mal an, wie das eigentlich genauer ausguckt. Also wir zoomen mal rein und gucken mal, was heißt denn Rationalität? Was sind denn eigentlich Argumente? Und wie hängt das alles mit unserem Wissen zusammen? Critical Thinking setzt voraus, dass wir verstehen, wie Argumente funktionieren. Im Alltag ist ein Argument oft einfach ein Grund für etwas, das wir angeben. Also das sehe ich so, weil. So. Im Critical Thinking oder in der Logik ist der Begriff aber anders belegt oder besetzt. In der Logik ist ein Argument die Zusammenstellung von Prämissen, also Voraussetzungen, die jemand trifft, und der Schlussfolgerung. Also ganz holzschnittartig gesagt, ein Argument ist in der logischen, philosophischen Betrachtung komplexer, länger. Also zurück zu unserem Kaffeebeispiel vielleicht. Das Argument wäre strukturiert dann ungefähr so. Prämisse 1, eine Studie zeigt eine Korrelation zwischen Kaffeekonsum und Langlebigkeit. Prämisse 2, was in Studien gezeigt wird, ist wahr. Natürlich könnte man sich auch eine andere zweite Prämisse überlegen. Dann, und die Konklusion, also die Schlussfolgerung aus diesen zweiten Prämisse, aus diesen zwei Prämissen wäre dann Konklusion, Doppelpunkt, also leben Kaffeetrinker länger. Und jetzt wird es interessant. Wenn wir ein Argument prüfen wollen, also die Zusammenstellung aus Prämissen und Konklusionen, dann haben wir zwei Möglichkeiten. In der Philosophie würde man sagen, es anzugreifen. Erstens mal die inhaltliche Wahrheit. Also sind die Prämissen wahr? Wer hat die Studie gemacht? Wie viele Menschen wurden untersucht? Über welchen Zeitraum? Wer hat sie bezahlt? Wie ist die Studienlage dazu? Oder ist einfach ein Influencer aufgetreten, der sagt, es gibt eine Studie und die hat mein Freund dann zitiert? Also was sind die Quellen und wie belegbar sind sie? Das ist die eine Ebene. Wir gucken uns also die inhaltliche Wahrheit, soweit wir das prüfen können, der Prämissen an. Und die zweite Ebene ist eine ganz andere. Das ist die logische Gültigkeit. Also folgt die Conclusio, der Schluss, zwingend aus den Prämissen. Selbst wenn die Studie korrekt ist, folgt daraus wirklich, dass Kaffee das Leben verlängert. Könnte es nicht andere Erklärungen geben? Vielleicht trinken wohlhabendere Menschen mehr Kaffee und haben einen besseren Zugang zur Gesundheitsversorgung. Und vielleicht kommt das Ergebnis daher. Jonas Pfister formuliert zwei vernünftige Grundregeln. Ich zitiere: Es ist vernünftig, das zu glauben, was wir wahrnehmen, solange es keine guten Gründe dagegen gibt. Und zweitens, es ist vernünftig, das zu glauben, was uns jemand mitteilt, solange es keine guten Gründe gibt, den Inhalt oder die Wahrhaftigkeit des Mitteilenden anzuzweifeln. Das heißt, wir müssen nicht alles anzweifeln, aber wir sollten aufmerksam bleiben. Und das Problem dabei ist, selbst wenn wir aufpassen, spielt uns unser Gehirn ja ständig Streiche. Ich möchte mal eine Geschichte aus der experimentellen Psychologie euch erzählen. Den Probanden wird folgende Aufgabe gestellt. Ich stelle euch eine Zahlenreihe vor und ihr müsst die Regel herausfinden. Die Regel, also die Zahlen heißen 2, 4, 6. Findet die Regel heraus. Die meisten schlagen vor 8, 10, 12. Ja, passt zur Regel. Dann 20, 22, 24. Ja, sagt der Experimentator, passt auch. Und schwupps, die Überzeugung ändert sich, also es sind nicht gerade Zahlen in zwei Schritten, sondern die Regel lautet offensichtlich gerade Zahlen in zweier Schritten. Drei aufsteigende Zahlen vielleicht. Und jetzt probieren die Probanden weiter und sagen 1, 5, 9. Das heißt, das wären die, die ganz bewusst mal die vermutete Regel in Frage stellen. Oder 3, 7, 11. Und wenn der Experimentator dann immer noch Ja sagt, dann sind die ersten Vermutungen 4, 6, 8, 10 oder 22, 24, 26, 28, die sind dann einer neuen Regel gewichen, die wir am Anfang aber nicht erkannt haben, nämlich der, dass einfach die drei Zahlen aufsteigend sein müssen. Und wir machen interessanterweise Folgendes, und jetzt bitte ich euch mal sehr genau hinzuhören, was die experimentelle Psychologie herausgefunden hat bei solchen Versuchen. Wenn wir also im Dialog mit dem Experimentator unsere Regelvermutung testen, dann wird zu einem ganz hohen Prozentsatz ein Mechanismus im Gehirn abgerufen, der nach der Bestätigung sucht. Also 2, 4, 6, 8, 10, 12 oder 14, 16, 18 oder 22, 24, 26. Und in nur wenigen Fällen oder deutlich wenigen Fällen versuchen wir dann, unsere Annahme zu falsifizieren oder zu widerlegen. Also das heißt, das Gehirn, die Heuristik ist so gepolt, zunächst mal nach Bestätigung zu suchen und nicht gleich zu gucken, was könnte denn dem widersprechen, also meiner eigenen Hypothese widersprechen. Und der Karl Popper hat ja mal geschrieben und begründet, eine Hypothese ist nur dann wissenschaftlich sinnvoll oder wertvoll, wenn sie falsifizierbar ist. Tja, und so arbeiten leider auch die sozialen Medien, also deswegen gehen wir ihnen auf den Leim, weil die Algorithmen nach Bestätigungssuche programmiert sind und nicht nach Widerlegung. Also das merkt man auch, wenn man mit KI, Large Language Models arbeitet. Auch da ist offensichtlich der Bestätigungsalgorithmus mit eingebaut. Sie haben recht, da habe ich mich geirrt und eine gute Idee, die du hast, weil es uns unglaublich schwer fällt, eigene Hypothesen widerlegen zu wollen oder gar dann noch Widerlegungen und kritische Fragen dazu zu bekommen. Ich möchte euch noch einen anderen Fehlschluss beschreiben, auf den wir immer wieder reinfallen. Das ist der Basisratenfehlschluss. Der ist ziemlich kompliziert, aber er kommt im Alltag unglaublich häufig vor. Ein Beispiel. Ein Zeuge behauptet, zu 80% sicher zu sein, ein blaues Taxi bei einem Unfall gesehen zu haben. So, jetzt würde man den vor Gericht aussagen lassen und würde dann sagen, naja, dann war es ein blaues Taxi. Mit 80%iger Wahrscheinlichkeit. So, und jetzt eine Zusatzinformation. In der Stadt gibt es aber 85% grüne und nur 15% blaue Taxis. Jetzt wird es schwierig. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit der 80% verschiebt sich, weil ja noch der Basisrateneffekt dazukommt, dass man ein Verhältnis von 85 grüne zu nur 15% blaue Taxis vorfindet in der Stadt. Und damit ist die Aussage plötzlich nicht mehr zu 80% sicher, sondern ihr könnt mal versuchen, das auszurechnen oder zu googeln oder das KI-Modell eurer Wahl zu fragen. Das ist nämlich sehr interessant. Ich verrate es jetzt hier mal nicht, sondern deutlich niedriger. Und darauf fallen wir immer wieder rein, dass wir die Grundwahrscheinlichkeit ignorieren. Ihr habt sicher schon mal gelesen, die meisten Unfälle passieren zu Hause. Also ist zu Hause der gefährlichste Ort. Ein klassischer Basisratenfehlschluss. Zu Hause ist bei weitem nicht der gefährlichste Ort, aber wir sind halt zu einem extrem hohen Prozentsatz innerhalb unserer eigenen vier Wände unterwegs. Und wegen dieser Basisrate ist dann die statistische Aussage, viele Unfälle passieren zu Hause, richtig. Aber der Schluss, ihr erinnert euch an die Schlussfolgerung beim Critical Thinking, dass deswegen zu Hause ein gefährlicher Ort ist, der ist natürlich dann falsch. Ja, Korrelation versus Kausalität, das habt ihr alle schon mal gehört. Als ich noch Psychologie studiert habe, da gab es noch Metaphern, die heute vielleicht ein bisschen altertümlich sind oder wirken, dass in Nordrhein-Westfalen die Geburtsrate hoch korreliert ist mit der Anzahl der Störche in den jeweiligen Gemeinden. Und der Schluss, dass doch die Störche die Kinder bringen, ist dann natürlich ein gutes Beispiel für die Verwechslung von Korrelation und Kausalität. Ja, zum Schluss vielleicht noch, ich glaube, dass die Wissenschaft eine gute Schule des kritischen Denkens ist, weil sich Pfister schreibt, Wissenschaft zeichnet sich durch besondere Sorgfalt in der Anwendung rationaler Prinzipien aus. Genau der Prinzipien, die für kritisches Denken zentral sind. Ihr denkt noch an Karl Popper, also für falsifizierbar muss es sein, also man braucht Hypothesen, die man auch widerlegen kann. Und wie schwierig das ist, da habe ich nach einem Beispiel gesucht und da habe ich zufällig was gelesen, nämlich die Diskussion um Elektroautos. Ich lese also, E-Autos sind eine Lüge, also deren Nachhaltigkeit. Sie verbrauchen mehr Energie als Verbrenner, wenn man die Batterieproduktion mitrechnet. Schauen wir es genauer an, also Prämissen, Konklusion. Versteckte Prämisse, nur der Gesamtenergieverbrauch ist relevant. Prämisse, E-Autos verbrauchen mehr Energie inklusive Batterieproduktion. Konklusion, also sind E-Autos eine Lüge. Verkürzt ist es jetzt, da ist natürlich gemeint, sie sind energietechnisch eine Lüge. Also selbst wenn die Prämisse stimmen würde, folgt die Conclusio daraus. Und das ist ein gewaltiger logischer Sprung. Was ist denn zum Beispiel mit der gesamten Ölforderung, dem Transport der Raffination? Hat mein E-Auto-Argumentator diese Faktoren mit in seine Verbrennerhypothese mit eingerechnet oder nicht? Und wenn man bei E-Autos alles einrechnet, dann müsste man auch bei Verbrennern alles einrechnen und nicht nur ab Produktion und Tankstelle, sondern wie kommt der Sprit zur Tankstelle zum Beispiel? Was kostet es an Energie, eine Ölplattform zu bauen, zu betreiben, rumzuschieben und das Öl zu transportieren? Also müssen wir im Alltag, glaube ich, und so schreibt es Pfister auch, eine Mitte zwischen zwei Extremen finden. Also wir können jetzt überskeptisch sein oder wir können überdogmatisch sein. Und beide Extreme sind nicht kritisches Denken. Der dritte Weg ist kritisches Denken, schreibt Pfister, also der sich nicht dem Skeptizismus voll verschreibt und auch nicht dem Dogmatismus. Als praktisches Werkzeug gebe ich euch nochmal mit die sogenannte Stahlmann-Methode. Das ist das Gegenteil vom Strohmann-Fehlschluss. Also beim Strohmann attackieren wir die schwächste Version eines Arguments und der Stahlmann sucht die stärkste Version der Gegenposition. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, ich mache das mal am Beispiel fest. Wenn jemand sagt, Windkraft tötet Vögel, dann antworten wir nicht, du willst also, dass wir alle am Klimawandel sterben, also und so läuft es ja häufig am Wirtshaustisch, sondern du hast recht, dass Windkraft Auswirkungen auf Vögel hat. Und jetzt lass uns mal schauen, wie groß ist dieses Problem im Vergleich zu anderen Todesursachen für Vögel. Welche technischen Lösungen gibt es? By the way, es gibt schon Windräder und Technologien, die auf Vogelflug reagieren. Also das Strohmann-Argument führt zum Schlagabtausch und der Stahlmann zum konstruktiven Gespräch. So, und wenn ihr euch mal in heftigen Diskussionen verfangt, dann würde ich noch drei praktische Tipps vielleicht mitgeben wollen. Das eine ist die 24-Stunden-Regel. Also wenn euch eine Nachricht emotional stark bewegt, wartet nochmal 24 Stunden, bevor ihr sie ja inhaliert. Also fragt euch einfach einen Tag später, wie denke ich denn jetzt darüber? Der zweite Tipp ist die Behauptbarkeitsfrage. Also wenn ihr eine starke Behauptung hört, sich zu fragen, was müsste ich denn wissen, um das rechtfertigen zu können? Und da sieht man schon, Critical Thinking ist nicht so einfach. Und der dritte Tipp ist der schwierigste, also der fällt auch mir am allerschwersten, ehrlich gesagt. Das Spektrumprinzip könnte man das nennen, also dass man die Sichtweise erweitert. Sucht bewusst Quellen, die eurer Meinung widersprechen. Nicht, um euch davon überzeugen zu lassen, das ist gar nicht gefordert, sondern um die eigene Position zu schärfen. Ja, was ich mit diesen zugegebenermaßen komplizierten Themen ja, euch mitgeben wollte, Critical Thinking ist schon ein Werkzeug, das aus meiner Sicht mehr im Alltag Eingang finden sollte, weil es eine Möglichkeit ist, in der Unübersichtlichkeit der modernen Welt zu navigieren. Das schützt uns vielleicht nicht vor Fehlern, aber es hilft uns bewusster und verantwortungsvoller mit unserer eigenen Unwissenheit umgehen. Die besten kritischen Thinker sind übrigens die, die am häufigsten sagen, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen, muss ich erst nachschauen. Die Hausaufgabe wäre, oder mein Wunsch wäre, dass ihr bei wichtigen Diskussionen dann wirklich nochmal nachschaut, gerne auch mit den KI-Tools in der Deep Research-Methode. Und wer sich mit dem Prompten auskennt, der könnte dann auch gleich mal die Kontraposition abrufen. Also ihr habt ein Lieblingsargument und sagt, was spricht denn alles gegen dieses Argument? Bitte mit Angabe von Quellen und der kritischen Prüfung auch dieser kritischen Argumente. Tja, und wenn ihr das macht, dann erweitert sich der Blick. So, ich hoffe, das war nicht zu viel. Und wünsche auch im Namen von Julia euch einen guten Tag. Und so wie Gürne das immer sagt, wo auch immer ihr uns zuhört. Danke.